Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ja, herzlich willkommen bei Literadio an diesem schönen Donnerstagvormittag. Ich wurde eingeladen und freue mich sehr, hier zu sein bei Jessica Lind. Willkommen bei Literadio.
Ah, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Du hast deinen ersten Roman herausgebracht bei Krämeyer und Scheria mit dem ganz einfachen Titel Mama. Protagonistin ist eine junge Frau, Amira, die in Beziehung ist mit ihrem Freund Josef. Und wie es halt so ist, wenn man länger zusammen ist, irgendwann kommt das Thema Kinderwunsch und der ist bei Amira schon sehr groß. Wie geht es dann weiter mit diesem Kinderwunsch?
Es ist dann so, dass dort oben auf der Hütte, die in Familienbesitz ist von Josefs Eltern, wo es auch einen Unfall gegeben hat in der Vergangenheit, für Josef plötzlich alte Dämonen wieder hochkommen und er sich auch zum ersten Mal traut, der Amira gegenüber Bedenken zu äußern, ob sie wirklich ein Kind wollen, also ob er wirklich ein Kind will. Die Amira ist dann sehr vor den Kopf gestoßen und läuft in den Wald, und dieser Wald ist nicht nur ein Wald, sondern auch ein mystischer Ort, an dem sich Ängste manifestieren und der dann auch in der Beziehung mitspielt.
Mutter zu werden oder Eltern zu werden ist ja natürlich eine große Transformation, und das beschreibst du ja auch im Buch an einer Stelle, dass genau diese Transformation, die einerseits ja körperlich passiert, man verändert sich vom Körper her, gerade wenn man die Mutter ist als Frau, aber auch das Soziale, die ganze Verantwortung. Man bereitet sich im Grunde auf etwas vor, auf das man sich nicht vorbereiten kann, und das ist ja in unserer Gesellschaft eigentlich schon etwas Ungewöhnliches, diese Unkontrollierbarkeit, oder?
Ich selber war auch nicht so wirklich darauf vorbereitet, wie sehr sich mein Leben verändern wird, wenn ich Mutter werde. Und es ist auch etwas, wo ich das Gefühl habe, dass es sehr schleichend passiert. Man ist schwanger, hat das in 9 Monate Zeit, dann kommt das Baby, dann ist es noch ein Neugeborenes, das man eh überall mitnehmen kann, und die großen Veränderungen passieren dann erst nach und nach. Und ich habe auch das Gefühl, dass es etwas ist, was in der Gesellschaft nicht unbedingt so viel thematisiert wird. Das ist was, was vorausgesetzt wird, was vor allem auch für Frauen vorausgesetzt wird, dass sie, also da merkt man auch noch immer die Geschlechterungerechtigkeit, dass doch viel mehr Frauen zu Hause bleiben als Männer, und dann auch in dieser Zeit passieren kann, dass sie ein bisschen verschwinden. Für mich selber war das auch eine ganz arge Erfahrung. Nach der Geburt habe ich so ein paar Monate gebraucht, um wirklich wieder so meine Stimme zu finden. Ich war von ganz vielen Dingen überfordert. Einfach nur, ich glaube, weil dieser körperliche Kraftakt, ein Kind zu bekommen, diese ganze Veränderung durchzumachen, sich auf viele Bereiche ausweitet. Und das war mir davor auch nicht bewusst. Also ich hatte ganz stark dieses Gefühl, wie dann plötzlich das Kind da war und der Bauch weg, so meine Mitte verloren zu haben. So, man hat diese 9 Monate Zeit, wo der Bauch wächst, und dann von einem Moment auf den anderen ist er verschwunden. Und das sind alles so gewaltige körperliche Veränderungen, die ich wahnsinnig spannend finde und die auch Einzug in einem Roman gefunden haben. Also es ist ein sehr auch metaphorischer Umgang mit diesen ganzen Dingen, die in dieser Zeit passieren, die ich da verarbeitet habe. Und ich habe den Roman begonnen zu schreiben, bevor ich einen Kinderwunsch hatte. Oder vielleicht war das der Beginn meines Kinderwunsches, ich weiß es nicht genau. Aber wie ich angefangen habe zu schreiben, war jetzt kein Kind geplant. Und da finde ich auch ganz spannend, also ich glaube, das ist ein Vorteil, dass sich diese Genese des Romans über so einen langen Zeitraum erstreckt hat, weil ich dadurch diese verschiedenen Aspekte selber verkörpert habe, eben die Frau, die sich damit auseinandersetzt, wie es sein könnte, wenn man ein Kind hat, die Frau, die dann schwanger ist, die Frau, die dann ein Kind hat. Ich habe schon das Gefühl, das sind auch sehr unterschiedliche Aspekte des eigenen Ichs, und so ist es auch im Roman, dass von Teil zu Teil, also der Roman ist in 4 Teile geteilt, wir immer einer etwas anderen Amira begegnen.
Es ist ja auch ein relativ großes zeitliches Loch dazwischen, weil, wie du sagst, wir erleben Amira mit diesem Kinderwunsch und dann plötzlich ist aber das Kind schon 3 Jahre alt oder 2 Jahre alt, die kleine Luisa. Also da ist schon so dieses Loch auch dazwischen, wahrscheinlich praktisch bedingt deinerseits.
Ja, es ist, glaube ich, dieses auch, also das verdeutlicht auch dieses sich plötzlich in einem anderen Leben wiederfinden, also so diesen Boden, den sicheren Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen. Das war lustigerweise diese Stelle, die du da gerade beschreibst, war auch als erstes da, weil der Roman basiert auf einer Kurzgeschichte, die ich 2015 geschrieben habe. Mit der war ich beim Open Mic und habe den Open Mic dann auch gewonnen. Und das ist sozusagen das Herzstück, von dem alles ausgegangen ist, diese Vorstellung, von einem Moment auf den anderen plötzlich seinen Wunsch erfüllt bekommen zu haben. Und dann ist es aber vielleicht anders, als man es sich vorgestellt hat.
Genau, das Thema Wunschkind. Du hast ja auch mit dem Titel Mama einen ganz persönlichen, eigentlich das Kosewort für Mutter benutzt. Und das bringt ja auch diese Intimität zum Ausdruck. Und zugleich ist ja das Muttersein in unserer Gesellschaft eine soziale Rolle, die überhaupt nicht intim behandelt wird, sondern da weiß jeder eigentlich recht viel Bescheid, wie man da zu haben sein soll, oder?
Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, den du da ansprichst. Erwartungshaltungen sind auch etwas, was mich sehr beschäftigt, also in meinem Schreiben so, welche Erwartungen hat die Gesellschaft an einen, welche Erwartungen hat man an sich selber, welche Erwartungen sind in einen auch irgendwie eingeschrieben und wie baut man da sein Ich, dass das dem entspricht oder wie sehr kann man selber sein in diesem Spannungsfeld von Erwartungen, Erwartungshaltungen. Ja, also ich glaube, ich bin jemand, der auch immer versucht, Erwartungshaltungen zu entsprechen. Amira ist auch so. Und das ist gerade bei Mutterschaft, da, wie du gesagt hast, eben, das ist ja auch eine Rolle, ein spannendes Thema.
In dem Buch ist es ja so, man spürt bei Amira, wie dann die kleine Luisa schon da ist. Und die Handlung dreht sich ja immer um dieses Haus, um dieses alte geerbte Haus Josefs im Wald. Und man spürt dann auch diese Ängste, die sie entwickelt. Ich kenne das selber, wenn man mit dem Kinderwagen über die Reichsbrücke fährt und am Geländer vorbei und man stellt sich plötzlich wie aus dem Nichts vor, was wäre, wenn jetzt der Kinderwagen über dieses Geländer stürzen würde mitsamt deinem Kind? Wo du dir objektiv betrachtet denkst, Blödsinn, wie kommst du auf diese Schnapsidee, das kann nicht passieren. Und trotzdem ist dann plötzlich dieser Gefühlscocktail da. Und ich finde, das kommt bei Amira ganz oft vor und diese Ängste sind bei ihr teilweise so stark, dass sie anfängt, Dinge zu sabotieren.
Ja, also ich erinnere mich noch gut, wie mein Kind ein Neugeborenes war und wie oft wir da kontrolliert haben, ob es eh noch atmet. wo meine Hebamme mir dann gesagt hat, hey, mach dir keine Sorgen, Kinder halten eh mehr aus, als man glaubt. Und ich habe das Gefühl, ja, dieses Angsthaben ist auch was noch mal stärker wird, wenn man Kinder bekommt. Und bei der Mira ist es aber so, ein bisschen dieser freudsche Gedanke, dass jeder Traum auch ein Wunschtraum ist und jede Vorstellung vielleicht auch eine Wunschvorstellung, dass die Amira ganz stark in diesem Spannungsfeld drinnen ist. Sie ist jetzt eine Mutter, will sie überhaupt eine Mutter sein? Wie geht es ihr damit? Dann gibt es auch noch dieses Element, dass sie ihr Kind in Gefahr gebracht hat und sozusagen da eine Schuld wieder gut zu machen hat und deswegen auch diese überfürsorgliche Mutter ist, weil sie sich selber auch nicht verzeihen kann, dass sie in ihrer Schwangerschaft nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrem Ungeborenen hatte und da überkompensiert.
Ein weiteres wesentliches Element in dem Text ist auch immer dieses Märchenhafte oder Mythologische, oder eigentlich eher Märchenhafte. Einerseits sehr konkret, weil es ja diese Märchenbücher gibt in dem Haus, die zum Inventar gehören, sogar von Josefs Vater direkt geschrieben. Und auch dieses Märchenhafte, weil es da ja auch diese Figuren gibt. Märchen sind ja immer gekennzeichnet durch Figuren oder Erlebnisse, die so in das Leben der Menschen eindringen und so ein bisschen übernatürlich oder mystisch arbeiten. Und in dem Buch gibt es ja zwei, den Wanderer und die Hündin.
Also ich habe eigentlich in dem Buch ausschließlich mit Archetypen gearbeitet. Also auch Amira, die Mutter, Josef, der Vater, Luise, das Kind. Also eigentlich alle Figuren, die vorkommen, und eben der Wanderer und die Hündin, alle Figuren, die vorkommen, sind Archetypen. Und das liegt auch daran, dass der ganze Roman so angelegt ist, wie eine Versuchsanordnung. Mutter, Vater, Kind im Wald und dann passieren Dinge. Also das war so ein bisschen dieser spielerische Aspekt, mit dem ich mich diesem Roman genähert habe, und dass die Figuren auch jetzt nicht so stark durch ihre Vergangenheit gekennzeichnet sind, ermöglicht es mir halt auch, sie sehr situativ im Roman reagieren zu lassen, was, glaube ich, für die Geschichte, die eine Parabel auf die Ängste und auch Freuden des Mutterseins sein soll, sich sehr richtig angefühlt hat und mir da auch die Möglichkeit gegeben hat, das so zu verdichten auf diese Ereignisse im Wald. Und so sind auch diese Motive, diese Märchenmotive zu verstehen, dass die da auch ihren Platz drin finden.
Wofür steht denn die Hündin?
Also die Hündin ist, ohne zu viel vorweg nehmen zu wollen, ich finde es eigentlich sehr, sehr toll, dass der Roman es auch ermöglicht, viel selber zu entdecken und viel selber zu interpretieren. Mit den ersten Leserinnen-Erfahrungen, die ich bekommen habe, habe ich auch das Gefühl, dass das ganz gut gelungen ist. Also es macht mir wahnsinnig viel Freude, in Rezensionen reinzulesen oder auch Nachrichten zu bekommen von Leuten, die das Buch gelesen haben und es halt auf ihre Weise verstanden haben. Das finde ich toll, deswegen habe ich es auch so oft so uneindeutig gehalten. Das war eine bewusste Entscheidung. Für mich, ich sehe es so, dass die Hündin sehr eng mit Amira verbunden ist. Die Hündin ist auch eine Mutter. Die Frage ist, ist sie eine gute Mutter? Ist sie keine gute Mutter? Amira beurteilt das ja auch. Und so ist sie, die Hündin, für mich als alter Ego von Amira zu sehen. Also es ist auch irgendwie so ein Kampf gegen sich selbst.
Ich habe es auch so ein bisschen als die animalische Seite empfunden, weil man ja doch oft auch, es gibt ja auch diesen Spruch, kämpfen wie eine Löwin für die eigenen Kinder. Und das hat es mich auch erinnert. Es war zwar keine Löwin, sondern eine Hündin, aber es hat was von dem, dass man vermutlich in einer bestimmten Stresssituation oder akuter Gefahr für die Nachkommenschaft halt wirklich agieren wird wie ein Tier.
Genau. Also es ist ja auch so, dass man bei diesen ganzen körperlichen Dingen wie Geburt und auch diese Hormonausschüttung und Liebe, die da entsteht, auch irgendwie sehr seinen animalischen Trieben ausgeliefert ist. Mhm. Also nach der Geburt war bei mir eine riesige Endorphinausschüttung und ich war so wahnsinnig verliebt in mein Kind, wo ich auch das zum einen natürlich dieses Verliebtsein ist, was erwartet wird, aber auch irgendwie das macht ja auch der Körper. Das Oxytocin wird ausgestoßen und dadurch diese Reaktion und wie sehr man dem dann auch ausgeliefert ist, das ist ja auch was sehr Schönes, fand ich, spielt auch mit einfach in diesem Konglomerat, also wie man dann einfach auf die Urtriebe und das Animalische zurückgeworfen ist.
Der Roman beginnt ja eigentlich sehr psychologisch. Man hat das Gefühl, man erlebt so die Innenwelt von Amira, wie es ihr eben geht, was sie sich denkt, ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Ängste. Zunehmend wird es aber konkreter, so als würde das, was wir vermeintlich nur als ihre ganz persönlichen Gefühle oder Vorstellungen oder Eindrücke erlebt haben, eigentlich gar nicht so persönlich sein, sondern sehr konkret sein.
Ja, genau. Also die Ängste manifestieren sich im Wald. Der Wald ist der Ort, wo die heimlichen Gedanken und das Unterbewusstsein dann plötzlich ein Gesicht bekommen, ja.
Warum eigentlich der Wald? Weil er sich eben so anbietet als mystischer Ort?
Ich fühle mich sehr hingezogen zu Wäldern. Das hat, glaube ich, was mit Kindheitserfahrungen zu tun. Das kann ich jetzt auch gar nicht so benennen. Aber ja, der Wald als ein Ort, der einem, also mir zumindest, Geborgenheit vermittelt, aber gleichzeitig kann hinter jedem Stamm etwas lauern. Also dieses, ja, vielleicht diese Analogie, wie auch so ein bisschen wie Mutterleib fühlt man sich. Es gibt Geräusche, das Licht ist anders, es ist dunkel, es ist oft auch die Temperatur anders. Man ist geschützt vor Regen und Wetter, aber gleichzeitig ist es auch das Dunkle und Unheimliche. Und Wälder spielen ja oft auch in Märchen eine Rolle. Also insofern könnte ich es mir jetzt, Mama am Meer könnte ich mich eher vorstellen als Mama im Wald. Also insofern war dieser Handlungsort ist schon sehr zwingend für diese Geschichte.
Ich habe ihn übrigens im Waldviertel gelesen.
Finde ich sehr passend.
Bleib stehen! Josefs Nägel krallen sich in ihre Haut. Sie steigt auf die Bremse. Ein Ruck geht durch ihre Körper. Die Gurte halten sie zurück. Auf der Straße steht ein Reh. Das Auto ist knapp vor ihm zum Stehen gekommen. Es sieht Amira an, blinzelt mit langen Wimpern. Erst dann springt es zwischen die Baumstämme und ist nicht mehr zu sehen. »Was ist los mit dir?«, fragt Josef. Amira spürt das Pochen ihres Herzschlags in den Ohren. »Das Reh, es war auf einmal da. Du hast das Reh nicht gesehen.« »Wie denn? Es ist gerade aus dem Wald gelaufen.« Josef schüttelt den Kopf. »Es ist schon da gestanden, als wir um die Kurve gebogen sind. Das musst du doch gesehen haben.« Amira blinzelt. »Das Reh ist aus dem Nichts aufgetaucht. Wie bei diesem billigen Kameratrick in den ganz alten Schwarz-Weiß-Filmen. Im einen Bild noch nicht, im nächsten plötzlich da.« »Du hast geträumt«, sagt Josef. »Nein.« Josef verzieht den Mund zu einem Lächeln. »Jetzt wissen wir wenigstens, dass die Bremsen funktionieren.« Er greift zum Türgriff. »Lass mich weiterfahren.« »Blödsinn«, sagt Amira und dreht den Zündschlüssel. Der Weg schraubt sich weiter in den Wald hinein. Links und rechts stehen hohe Kiefern, überall karge Stämme. Die dichten Wipfel lassen kaum Licht herein. Daran muss es liegen, dass sie das Reh nicht gleich gesehen hat. An der Dunkelheit im Wald. Der Schreck sitzt ihr noch in den Gliedern. Wie ruhig es geblieben ist. Als wäre ein Auto nichts, das ihm Schaden zufügen kann. Wie es sie angesehen hat. Als wollte es sie warnen. Sie schüttelt den Gedanken ab. Sie versucht, sich auf die Straße zu konzentrieren. Über 4 Stunden sind sie schon unterwegs. Sie ist die ganze Strecke alleine gefahren. Kein Wunder, dass sie müde geworden ist. Jetzt ist es fast geschafft. Und später kehren Amira und Josef wieder in den Wald zurück. Und Amira ist schwanger und auf der Suche nach Josef. Die Spur hat sich verlaufen. Amira geht trotzdem weiter. Sie ruft nach Josef, immer wieder. Die Bäume verschwimmen vor ihren Augen. Sie atmet durch, richtet ihren Blick auf den Boden und sieht die Spitzen ihrer Füße, die unter ihrem Bauch hervorblitzen, kurz, bei jedem Schritt einmal. Zumindest schmerzt die Wunde an ihrem Fuß nicht sehr. Ein lautes Knacken, brechendes Holz. Sie fährt herum. Josef? Sie horcht, aber jetzt hört sie nur mehr Vogelzwitschern und ein Rauschen. Irgendwo verläuft ein Bach. Sie sagt sich, dass es nicht die Hündin sein kann. Die Hündin ist eingesperrt in der Hütte. »Hallo? Ist da jemand?« »Nichts.« Mit weichen Knien geht sie weiter. Ein Stich, bestimmt Seitenstechen, aber so stark. Sie geht in die Knie und beugt sich nach vor, um die Bauchdecke zu entlasten. Wenn sie nur das Satellitentelefon dabei hätte, dann würde sie sich wohler fühlen. Aber es liegt in der Hütte, auf der Kredenz neben dem Autoschlüssel, wo sie auch ihr Handy abgelegt hat, bevor sie nach draußen gegangen ist, um Luft zu schnappen. Sie atmet durch und blickt auf. Vor ihr beginnen sich die Baumreihen zu lichten. Die Lichtung? Kann es sein? Hat sie sich schon so weit von der Hütte entfernt? Sie nimmt sich zusammen, geht darauf zu, dem Schmerz zum Trotz. Es sind nur ein paar Schritte. Die Sonne blendet sie. Es ist mehr ein Gefühl, als dass sie tatsächlich etwas gesehen hat. Da ist noch jemand. Mit der Hand schirmt sie ihre Augen ab, um besser sehen zu können. Und da ist wirklich etwas im hohen Gras. Ein Kind. Sie geht auf das Kind zu. Sie kann keine Eltern sehen, niemanden, zu dem es gehört. Es ist ein Mädchen. Wie alt mag es sein? 2, vielleicht 3 Jahre alt. Amira kann nur schätzen. Sie fragt es nach seinen Eltern. Es bleibt stumm, schaut sie mit Telleraugen an. »Du bleibst hier«, sagt Amira und läuft die Lichtung ab. Jetzt fällt ihr auf, dass ihr Seitenstechen verschwunden ist. Sie kann sich besser bewegen. Sie ruft, so laut sie kann: Hallo? Ist da jemand? Aber kein Ton, nichts. Das Kind ist allein auf der Lichtung. Sie geht zu ihm zurück und betrachtet es ratlos. Sie muss Josef finden. Er ist verletzt, aber sie kann das Mädchen doch nicht hier lassen. Josef könnte überall sein. Der Wald ist groß. Vielleicht ist sie in die falsche Richtung gelaufen. Sie setzt sich zu dem Kind ins hohe Gras. Es scheint sich nicht zu wundern, warum da plötzlich eine Fremde ist. Es gräbt weiter sein Loch und zerbröselt die braunen Erdklumpen zwischen den Fingern. Amira beobachtet es dabei. Es hat etwas Hypnotisches. Und so erschöpft wie Amira ist, ist sie froh über die Pause. Das Gras ist saftiger, eine Frühlingswiese anstatt einer Herbstwiese. Sonst ist alles wie beim letzten Mal. Amira spürt die Geborgenheit, die sich in ihr breit macht. Sie kann gar nicht anders, als sich wohl zu fühlen. Die Lichtung ist kein böser Ort. Im Gegenteil, sie ist eine Zuflucht. Amira legt ihren Kopf in den Nacken. Das Blau des Himmels. Davor die Baumkronen, die beschützend ihr Blattwerk ausbreiten. Das Mädchen streckt ihr die Hand entgegen. Zwischen den Fingerchen baumelt ein Wurm. Es sieht sie an, als würde es auf ihr Urteil warten. Sehr schön, sagt sie und zieht angewidert die Mundwinkel nach unten. Das Mädchen nickt und steckt sich den Wurm in den Mund. Amira reagiert schnell, drückt Daumen und Zeigefinger in die Backen, der Kiefer geht auf und sie greift in die Mundhöhle hinein. Ohne zu zögern, schnappt sie die angekaute Wurmmasse mit den Fingern der anderen Hand und wirft sie weit weg. Gitti, 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 git. Man kann keine Würmer essen, sagt sie. Das ist eklig. Keine Würmer essen, wiederholt das Mädchen. Genau, sagt Amira und schmunzelt. Das Mädchen gräbt weiter. Irgendwie ist ihr die Kleine sympathisch. Diese Genauigkeit, mit der sie die Erde untersucht. Dabei zieht sie die Augenbrauen zusammen, die Oberlippe schiebt sich über die Unterlippe. Als wäre es kein Spiel, sondern eine Arbeit, bei der sie sich sehr konzentrieren muss. Wie heißt du? Fragt Amira. Ich bin Amira. Sagst du mir deinen Namen? Das Mädchen zieht die Nase hoch und blickt auf. Du kannst doch sprechen, hm? Magst du mir nicht sagen, wie du heißt? Ein Lächeln huscht über sein ernstes Gesicht. Jetzt versteht Amira. Es ist ein Spiel. Amira stellt Fragen und das Mädchen antwortet nicht. Es hat Spaß daran zu schweigen. Sie hat keine Zeit dafür. Sie steht auf. Kommst du mit mir mit? Sie hat schon wieder eine Frage gestellt. Sie streckt dem Mädchen ihre Hand entgegen. Komm mit mir mit. Sobald die Sonne hinter den Wipfeln verschwindet, wird es schnell dunkel. Der Lichtschatten hängt dann über dem Wald, aber das Licht dringt kaum mehr zum Waldboden durch. Die Kinderhand fühlt sich zwischen Amiras Fingern winzig an. Sie gehen den Weg entlang. Der Wald besteht nur noch aus Schatten. Obwohl ihr manche Bäume bekannt vorkommen, weiß Amira nicht, wie weit es noch ist. Es hat abgekühlt. Gerne würde sie die Arme um ihren Körper schlingen. Aber sie will die Hand des Mädchens nicht loslassen, auch wenn es ganz brav neben ihr hergeht. Amiras Ziel ist die Hütte. Sie hat keine bessere Idee, auch wenn sie noch nicht weiß, was sie mit der Hündin machen wird. Sie sieht ein Licht. Es strahlt schwach und macht das Dunkel noch dunkler. Sie geht darauf zu. Sie will sich nicht zu früh freuen, aber wirklich, da ist die Hütte. Sie hat zurückgefunden. Wenn Licht brennt, muss Josef da sein. Die Tür geht auf und er kommt heraus. Er geht nicht gebückt. Die Arme hängen unverkrampft herab. Er wirkt ganz und gar unversehrt. Vor Erschöpfung und weil sie ihr Glück nicht fassen kann, bleibt Amira stehen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Josef kommt auf sie zu. Amira will ihn in die Arme schließen. Er soll ihr zur Hütte helfen. Sie ist sich nicht sicher, ob sie das letzte Stück alleine schafft. Wo wart ihr bloß? Fragt er. Etwas ist falsch an diesem Satz. Sie will antworten, deutet auf das Mädchen neben sich. Es zieht seine Hand aus ihrer und läuft auf Josef zu. Kleine, schnelle Schritte über den Schotter. Josef kniet sich hin und breitet seine Arme aus. Er fängt sie auf. Na du, sagt er und meint das Mädchen. Das kleine Mädchen dreht sich zu Amira, sucht ihren Blick und sagt ein Wort. Mama.
Du bist ja in deiner ursprünglichen künstlerischen Profession eher im Filmbereich tätig. Du schreibst Drehbücher unter anderem. Wie war es hier, so diesen Switch zwischen den Genres. Einen Roman zu schreiben ist ja doch etwas anderes, oder?
Ja, sehr. Also ich muss sagen, das Literarische war in meinem Leben schon zuerst da vor dem Film. Also wenn ich so ganz zurückgehe in meine Kindheit, ich war ein sehr großer Bücherwurm. Die Liebe zum Kino kam dann erst später. Aber ich studiere an der Filmakademie Drehbuch und arbeite auch als Drehbuchautorin. Nächstes Jahr kommt ein Film von mir ins Kino, den ich gemeinsam mit der Regisseurin Magdalena Lauritsch geschrieben habe. Also es ist schon das, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, also bei Drehbüchern und Dramaturgie für Filme kenne ich mich aus, würde ich jetzt mal sagen. Ich fand es sehr schön, an einem Roman arbeiten zu können, weil es halt, what you see is what you get, so ungefähr. Mhm. Beim Drehbuch ist es immer dieses, es ist eine Vorlage, wer andere macht dann noch was anderes draus. Und beim Schreiben von Romanen ist es aber so, die Sätze sind dann das, was die Bilder in den Köpfen auslöst. Also man hat diesen direkten Zugang zu Leser, zu Leserin und kann da sozusagen was auslösen. Und ich finde auch beim Lesen selber, also als Leserin, diese Art von Berührtsein, wenn ich was lese und mir selber die Bilder mache, habe ich bei Filmen nicht ganz so. Deswegen finde ich es sehr schön, in beiden Medien arbeiten zu können, weil das kriege ich auch immer wieder gesagt, dass ich sehr filmisch schreibe, auch literarisch, wo ich da sagen muss, dass es ist jetzt, also ein Drehbuch würde sich nochmal sehr anders lesen als dieser Roman, auch wenn es stimmt, dass ich sehr szenisch arbeite. Dieses Buch ist halt so ganz meins. Das Schöne beim Film ist dieses gemeinsame Arbeiten, dass man es gemeinsam macht, das ist sehr toll und auch sehr angenehm, wenn man nicht alleine die Verantwortung trägt. Aber bei diesem Roman bin ich jetzt schon stolz und glücklich, dass ich sagen kann, dass es von vorne bis hinten meinem Kopf entsprungen und so, wie ich es möchte. Obwohl ich auch gleichzeitig dazu sagen muss, dass ich auch da Kollaborateurinnen hatte, nämlich den tollen Verlag Riemeyer und Scherio, meine Lektorin Tanja Reich und auch diejenigen, die es für mich vorab gelesen haben und mir Feedback gegeben haben. Also ganz allein streitet man auch nicht beim Romanschreiben.
Aber wenn du sagst, das ist jetzt ganz deins, das heißt, es ist ja doch so, man beschreibt ja auch Bilder. Wenn du sagst, du schreibst szenisch, dann hast du wahrscheinlich auch ein Bild und du beschreibst dann auch das. Aber natürlich braucht es nicht den Abgleich mit dem, wie es die Leser und Leserinnen interpretieren würden.
Genau, also es ist ja auch, sind ja oft Pinselstriche, die man macht. Also das geht halt beim Film. Beim Film hast du dieses ganz Konkrete. Da ist, das steht im Drehbuch, Daniela und Jessica sitzen am Tisch und da gibt es dann jemanden, der aussucht, welcher Tisch und welcher Sessel das ist. Es ist alles immer ganz konkret, wohingegen, wenn das in einem Roman steht, dann kann der Leser, die Leserin sich diesen Tisch und diesen Sessel vorstellen, wenn er nicht genauer beschrieben ist oder auch nicht. Also ich selber stelle mir nicht immer alles konkret vor, wenn ich lese. Da werden andere Räume geschaffen, würde ich sagen. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass das eine besser oder schlechter ist als das andere. Es ist eben anders und spricht was anderes an. Und so ist auch das Erzählen anders in Filmen als auch in Büchern.
Ich stelle mir es gerade spannend vor, wenn du dann aus Mama einen Film machst.
Ich hatte das tatsächlich auch mal dann, wie ich das Gefühl hatte, literarisch ist es vielleicht doch nicht das Richtige, habe ich es auch kurz mal versucht, in ein Treatment für einen Film umzuwandeln, wo ich dann aber wieder sagen muss, bin ich sehr froh, dass es ein Buch geworden ist.
Das heißt, du hast jetzt Blut geleckt und schon ein weiteres Buch geplant?
Ich habe tatsächlich schon mit der Arbeit an einem anderen Roman angefangen. Der ruht jetzt ein bisschen in der Schublade, aber wird demnächst wieder hervorgezogen. Und ich freue mich da auch schon dann dran weiterzuarbeiten. Und schauen wir mal, ob das dann wieder 6 Jahre dauert, bis das nächste Buch erscheint.
Ja, hoffentlich nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch bei dir, Jessica Lind, zu deinem aktuellen Roman Mama, dein Romandebüt und hoffentlich nicht der einzige. Und ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich nicht erst in 6 Jahren wieder, sondern wesentlich früher zu einem weiteren Gespräch, zu einem weiteren Buch von dir. Der Roman Mama ist bei Krämeyer und Scherer erschienen. Und vielen Dank für die Zeit.
Ja, vielen Dank fürs Kommen und ich freue mich sehr auf weitere Gespräche.
Literradio. Literatur zum Nachhören. und zuhören. Im Internet unter www.litradio.org.